Sahnetorte. Läuft euch das Wasser im Mund zusammen oder denkt ihr lieber direkt an die Kalorien, die man hinterher sich wieder abtrainieren muss? Also ich finde, an Ostern darf man sich schon mal was gönnen und das machen wir heute in dieser Episode. Wir sprechen aber nicht nur über Sahnetorte und was sie so wundervoll macht. Wir sprechen auch über andere Torten und vor allen Dingen sprechen wir an den Ort, wo man Torte wie an keinem zweiten Ort essen kann. Die klassische Konditorei. Und dafür habe ich einen tollen Experten zu Gast, der gerade über dieses Thema ein Buch geschrieben hat. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr zuhört und frohe Ostern. Brunch. Der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Ostern steht vor der Tür und ich meine, gut, klar, was gehört zu Ostern? Natürlich, ein Schokoladen-Osterhase darf nicht fehlen, vielleicht das ein oder andere Schokoladenei. Aber wenn man dann mit der Familie zusammen ist, über längere Zeit, dann müssen Mahlzeiten miteinander eingenommen werden und vor allen Dingen müssen diese Mahlzeiten hochkalorisch sein, sonst gibt es Streit, das ist ja klar. Und was wäre besser geeignet für einen wunderbaren Ostersonntag oder Ostermontagnachmittag als ein riesiges, köstliches Stück Torte? Und man kann das natürlich zu Hause essen und selber backen oder man kann ausgehen und das in einem Ambiente genießen, das selbst ein bisschen an eine Torte erinnert, so wie hier in diesem wunderbaren Café, in dem ich sitze mit meinem heutigen Interviewgast im Brunch-Podcast. Herzlich willkommen, Johannes Ahrens.
Hallo.
Wir sind im Café Reichert hier in Köln, gar nicht weit weg von Ihrem Büro und Sie haben diesen Ort ausgewählt, weil er, glaube ich, auf wunderbare Weise repräsentiert, worüber Sie gerade ein Buch geschrieben haben, nämlich Konditoreien. Mhm.
Der Ort, an dem wir uns hier befinden, ist in vielerlei Hinsicht sehr repräsentativ für dieses Thema. Zum einen, weil er sehr guten Kuchen und sehr gute Torten hat.
Probieren wir gleich
aus. Konfiserie, Pralinen, alles, was es so in der Konditorei gibt. Aber auch, weil er, und wenn man sich hier so ein bisschen umschaut, wir sitzen auf rosa Plüschsesselchen, die so ein bisschen an französischen Louis XIV Stil erinnern.
Also richtig schönes Altrosa muss ich vielleicht dazwischen schieben. Das ist nicht so ein Millennial-Pink-mäßiges Instagram-Ding, sondern es ist so ein ganz gediegenes Altrosa-Plüsch.
Es ist Altrosa und ich habe eingangs ja schon gesagt, ich habe mich passend angezogen. Ich weiß gar nicht, ob Sie mich überhaupt noch sehen, wenn ich hier auf dem Stuhl sitze mit meinem Altrosa-Pullover. Es gibt so ein bisschen Stofftapete an den Wänden. Wir haben goldene Lämpchen zwischen den Tischen, die so an Ananas so ein bisschen erinnern. Spiegel an der Decke.
Ist alles sehr Ton in Ton. Aber trotzdem auch alles ein bisschen auffällig, ne? Also es ist glänzend und spiegelt und kristallig und irgendwie schon sehr opulent. Und das Personal ist auch entsprechend gekleidet.
Das Personal ist entsprechend gekleidet. Die Damen tragen hier die Schürzen, die man von früher noch kennt, wo vorne das Portemonnaie drin steckt.
Drüschen.
Aber auch wenn sie, wir haben ja gerade unseren Kaffee bekommen oder Tee und gleich kommt
nee, der Kuchen. Nicht. Der Kuchen kommt noch nicht, den haben wir noch nicht bestellt.
Genau. Wir haben gerade unseren Kaffee bekommen und was ich so ganz mit Konditorei verbinde, sind diese dünnen Papierchen, die so zwischen Untertasse und Tasse liegen, Deckchen auf dem Silbertablettchen.
So leicht durchsichtige mit so ausgestanztem Rand, wo das Kaffeename drauf steht, statt Bierdeckel, ne? So die feinere Variante, die damenhaftere Variante.
Richtig, statt Bierdeckel, wir haben diese Papierserviettchen, gleich auch, wenn wir Kuchen bestellt haben, kommt der auch mit dem Kuchen, ne? Die sind normalerweise so gefaltet und dann so stecken in der Gabel drin, also alles so, wie es eigentlich seit wahrscheinlich 1950 hier in diesem Haus, das ist ein sehr altes Haus, so gemacht wird. Ne? Früher gab es dann noch Zuckerwürfel, wo das Logo drauf war. Hier haben wir immerhin noch so Tütchen, wo das drin ist. Also alle klassischen Bestandteile, die man so braucht für so einen Nachmittag in der Konditorei.
Ja, die gibt es nicht mehr ganz so oft und warum das so ist und was es stattdessen gibt, darüber sprechen wir gleich. Jetzt müssen wir uns aber erstmal, glaube ich, ein Stück Torte aussuchen.
Dann mal auf.
Also.
Einmal durcharbeiten.
Ja, Sie können die alle erkennen, ne, die Torten?
Die meisten. Also die heißen natürlich auch von Haus zu Haus unterschiedlich, aber gut, Käsekuchen in verschiedenen Varianten. Dann so ein Klassiker, den ich immer interessant finde, der hier nicht ganz so schön aussieht, aber wirklich sehr lecker ist auch hier im Haus, ist die Stachelbeere.
Ja.
Und Stachelbeer-Baiser.
Die Stachelbeere hier hat hier so einen Turm aus Stachelbeeren, noch aus gelierten Stachelbeeren.
Genau, also Stachelbeeren sind ja leider im Normalfall nicht frisch, also was ja jetzt um diese Jahreszeit auch gar nicht gehen würde, aber halt ein super Kontrast zum Meringue oder Baiser nebendran.
Gibt es hier beides, ne, mit und ohne
Baiser? Genau, es gibt beides. Und also im Kontrast, auch von der Textur her, ist natürlich Stachelbeer Baiser einfach einer der Höhepunkte der Konditorei, würde ich sagen.
Das stimmt. Was sind das dafür? Ist das Rübli-Schnitte oder nee, da sind unterschiedliche Sachen drauf. Österliche Schnitten, ja, sieht das aus.
Österliche Schnitten, aber auf zweien sind kleine Mohrrüben drauf. Insofern denke ich schon, dass es eine Art Rübentorte sein wird. Gehen wir mal weiter. Klassische Schwarzwälder Kirsch.
Das ist die vorne mit der Schokolade?
Vorne mit Schokolade, keine Kirschen obendrauf, aber innen drin, wenn man von der Seite guckt. Und bei der ist natürlich interessant, dass sie ganz hier aus der Nähe stammt, nämlich aus Bad Godesberg und nicht aus dem Schwarzwald, wie man vielleicht vermuten würde.
Hätte ich auch gedacht, tatsächlich, ja.
So, jetzt kommen die Pralinen.
Aber Moment, das hier ist irgendwie so Mousse-Schokolade-mäßig oder so?
Wird eine Schokoladen, in der Tat Mousse-Schokolade sein. Da müsste man jetzt mal fragen, was es ist.
Und dann gibt es noch diese massive Obsttorte, wo alles drauf liegt, was es gibt.
Üppige Obsttorte, alles, was der Obststand gerade hergibt. Und Beeren natürlich, auch immer ein Klassiker.
Ja. Okay, Pralinen. Florentina.
Florentina, die wir auch im Buch haben, ne? Auch ein Klassiker. Dann, das wüsste ich jetzt nicht, was das daneben ist. Dann so kleine Petit Four, Baumkuchen natürlich auch immer ganz wichtiges
Muss.
Ding.
Für mal steht das vielleicht hier drauf, Florentina, Mandeltaler, Nusstaler, Petit Four, Obsttörtchen. Sind das Obsttörtchen? Nee. Nicht wie Obsttörtchen.
Müsste ich gleich mal fragen, was das ist.
Ah, noch mehr Torten.
Und noch mehr Torten, natürlich.
Ist das eine Sacher?
Eine Sachertorte vermutlich.
Weil da ein S drauf ist, ne?
Könnte aber auch eine Herrentorte sein, das müsste man mal gucken.
Boah, was ist das denn? Ein Baumkuchen. Das sieht ja abgefahren aus.
Baumkuchen mit den Spitzen und oben nochmal draufgelegt.
Und Belegkirschen und allen Schikaden.
Da sieht man sehr schön, warum es Baumkuchen heißt. Also mit den Jahresringen, ne, vom Backen her. Dann Krokant, Himbeere würde ich, also jetzt kann ich wirklich nur noch Einzelteile vermuten. Da hinten ist wahrscheinlich eine Nusssahne.
Und dann gibt es eine, da steht Kaffee Reichert drauf. Ist das die Kaffee Reichert-Torte?
Die ist mir nicht bekannt, aber das können wir ja gleich mal rausfinden.
Na, das wäre doch mal spannend. Sollte es Torten geben, die Sie noch nicht kennen, Herr Ahrens?
Es gibt bestimmt Kombinationen, die ich nicht kenne. Also so die Klassiker sind mir alle bekannt, aber jedes Haus hat ja auch seine eigenen Spezialitäten und seine eigenen Variationen, wie es Dinge macht. Und das ist in der Tat eine Frage, die ich immer stelle, wenn ich in die Konditorei komme, ist, was würden Sie mir empfehlen? Da merkt man auch so ein bisschen, wie das Personal geschult ist, weil häufig sind die mittlerweile überfragt mit dieser Frage, also wissen nicht so genau. In so ganz alteingesessenen klassischen Konditoreien kommt dann eine Antwort immer, ne? Weil es eine Hausspezialität gibt, ja. die wichtig ist.
Entschuldigung, wenn wir Torte essen wollen, was können Sie uns denn dann empfehlen?
Gerne was mit Alkohol oder ohne Alkohol?
Für mich ohne.
Ohne Alkohol, Käse, Aprikose empfehlen. Also ich gehe jetzt von meinen Favoriten aus. Oder eine gebackene Vanillerahm oder Stachelbeer-Baiser.
Und was ist das, wo Kaffee Reichert draufsteht?
Das ist unsere eigene Haustorte. Das ist mit einer Punsch-Nougat-Buttercreme.
Ah,
mit Alkohol heißt es.
Okay, wissen Sie schon, was Sie nehmen?
Ich würde einfach mal die Kaffee Reichert-Torte probieren. Die habe ich in der Tat noch nicht.
Dann können Sie gerne am Tisch Haustorte
genau.
bestellen.
Machen wir gleich.
Und das hier wollten wir noch wissen, was das ist.
Das sind Walnussmakronen auf Mürbeteig mit Walnüssen und obendrauf Marzipan.
Die Muffinform hat mich ehrlich gesagt verwirrt. Da wäre ich nie drauf gekommen. Aber gut, klar.
Wiesbadener Törtchen haben Sie gerade nicht? Bitte? Wiesbadener Törtchen haben Sie gerade nicht?
Die haben wir nicht.
Nee, okay.
Also Sie haben wir gar.
Okay, gut.
Danke. Ich bin sehr gespannt auf die Torte. Ich freue mich da schon sehr drauf. Wie ist das bei Ihnen, Herr Ahrens? Sind Sie ein großer Süßesser-Freund? Essen Sie gerne Torte?
Ja, und aus verschiedenen Gründen. Da muss ich vielleicht mal ein bisschen ausholen und auch ins Private mal gehen. Ich bin seit 30 Jahren mit einem Konditor liiert.
Ach.
Der aber nach seiner Ausbildung aufgehört hat.
Ja.
Also das ist
mein
schon
Großvater war Konditormeister.
Irgendwo gibt es das
überall. Ich bin auch Familie geschädigt.
Ja, sehr gut. Ja, dann haben Sie das ja auch so ein bisschen im Blut vielleicht.
Ja, meine Mutter vor allen Dingen. Wenn man mit meiner Mutter losgeht, da kommt es immer sehr auf die Qualität des Kuchens an. Ne? Und das ist auch wirklich ein handwerkliches Ding für sie. Und da muss man echt vorsichtig sein, wo man hingeht. Also wenn
das
der trocken ist, das geht nicht.
Das kenne ich von zu Hause auch. Also er hat sich nach der Lehre hat er aufgehört, macht heute was ganz anderes. Und ist aber noch nach wie vor leidenschaftlicher Kuchenesser. Mhm. Also manchmal auch Bäcker, aber selten. Kuchenesser, und da muss man schon in der Tat sehr genau hingucken. Wenn man das einmal so gelernt hat, das Handwerk, ist das natürlich ein Blick, den man nicht mehr verliert. Ne?
Ja, das kann man ja auch verstehen. Und ich meine, die Wahrheit ist, jeder, der selber schon mal einen Kuchen oder gar eine Torte versucht hat zu backen, der weiß, da kann schon auch einiges schieflaufen. Und ich meine, gut, wenn es süß ist und Butter ist dabei, dann schmeckt es meistens ja trotzdem irgendwie. Aber es ist halt nicht das, was man sich vorgestellt hat. Da klaffen Realität und Vorstellung ja oft weit auseinander. Und was backt der Ihnen so?
Nix. Nee, okay. Das ist nichts wäre
nicht mehr so oft, wie man sich wünschen würde.
Nee, nicht so wirklich oft. Also am Sonntag gab es irgendwie so einen einfachen Rührkuchen. Aber er hat irgendwann mit dem Backen aufgehört, weil er gesagt hat, ich habe zu Hause nicht den Platz und die Gerätschaften, die man braucht. Ne? Also wenn man lernt zu backen in einer großen Backstube, wo wirklich professionell gearbeitet wird, ist das nachher schwierig in der eigenen Küche umzusetzen. Ne? Das kann man beim Kochen wahrscheinlich noch ein bisschen leichter runterbrechen.
Wollte ich gerade sagen, ich meine, es gibt ja Köche, die in winzig kleinen Restaurantküchen arbeiten.
Genau, die sind grundsätzlich immer meistens zumindest sehr klein. Aber beim Backen ist das was anderes. Backen ist halt eine ganz andere Präzision, mit der man arbeiten muss. Jetzt fürs Buch habe ich eine der Dinge, die ich so gelernt habe in der Zusammenarbeit mit Matthias Ludwigs, dem Konditor-Patissier, mit dem ich das Buch zusammen gemacht habe, ist die sogenannte 1%-Regel. Man darf beispielsweise beim Abwiegen von Zutaten 1% abweichen, alles andere wird schwierig. Und das ist, beim Kochen kann man halt nachher immer noch mal korrigieren in die eine oder andere Richtung. Auch nicht alles, aber vieles. Und das gibt beim Backen halt nicht mehr. Ne? Man kann nachher noch ein bisschen was drüber machen, aber wenn es grundlegend versaut ist, ist es versaut. Dann läuft es nicht mehr.
Plus, beim Backen spielen ja auch noch andere Dinge eine Rolle. Ganz viel die Temperaturen der Zutaten. Ne? Da kannst du dir ja schon sehr ins eigene Fleisch schneiden, wenn die Eier aus dem Kühlschrank kommen und sind zu kalt und auf einmal geht alles auseinander. Die Reihenfolge spielt eine große Rolle. Ne? Also früher, als ich jünger war, habe ich immer gedacht, kommt es wirklich darauf an, ob die Eier zuerst und dann der Zucker, dann die Butter oder, also natürlich spielt das eine riesengroße Rolle, weil es eben es geht um Chemie letztendlich. Ne? Es geht darum, beispielsweise irgendeine Sorte Emulsion oder sowas herzustellen, dass sich, ich weiß es nicht aus dem Kopf, Fett in Flüssigkeit oder Flüssigkeit in Fett verteilt und wenn das nicht passiert, dann ist das am Ende nicht das, was man sich vorgestellt hat.
Wir haben im Buch ja auch sehr detaillierte Anleitungen, um die Sachen zu machen. Also man muss schon ein bisschen backen können, um das zu machen, aber es ist keine Zauberkunst natürlich, aber es geht manchmal auch um so Dinge wie Außentemperaturen, Luftfeuchtigkeit. Ich habe ein anderes Buch mal gemacht über französische Patisserie und da habe ich 14 Tage lang französische Klassiker nachgebacken. Das war so ein Blogprojekt und das war ein Sommer, in dem es so unglaublich heiß war. In der Pandemie.
Oh nein.
Und da waren es teilweise 30 Grad und dann kann man mit Meringue, Baiser nichts machen, weil es einfach nicht trocknet. Das zieht so viel Feuchtigkeit dann.
Jeder Mürbeteig ist doch auch ein Horror, oder?
Furchtbar war das. Das war eine lustige Erfahrung, habe ich auch drüber geschrieben, über dieses Scheitern am Backen. da gibt es so viele Faktoren, die eine Reue spielen.
Total. So, das bin ich. Dankeschön. Herrlich.
Dankeschön.
Also ein toller Mürbteigboden, eine Schicht Stachelbeeren und darüber hoch aufgetürmt sehr, sehr viel Baiser.
Bei mir ist, ich habe lustigerweise schon vergessen, was sie am Eingang gesagt hat.
Was
aber
es
wir,
ist, ne?
Ja, genau.
Irgendwas
wir
mit Punsch auf jeden Fall, erinnere ich mich, oder?
Wir haben eine Mürbeteigschicht, wir haben einen dunkleren Wiener Boden, würde ich sagen, und dann halt eine Mischung aus Buttercreme und verschiedenen Teigstücken.
Ja.
Und obendrauf nochmal so.
Es sieht ganz kurios aus. Also das sieht so aus wie so eine archäologische Ausgrabung, wo man so einen Querschnitt durch den Stein gemacht hat und man sieht hier so verschiedene Schichten und so verschiedene Sachen, die so im Stein fossiliert sind.
Das, ja, kann man es auch sehen, in der Tat. Also Punschtorten sind natürlich
rein, auch, was sie noch überhaben.
So Punschtorte ist immer eine Art von Resteverwertung.
Ach so,
auch.
Ach so. Ja,
genau.
Ach
was aber, also nicht Reste im Sinne von dem, was zurück in die Küche geht, sondern Reste, also man hat ja unglaublich viel Verschnitt, wenn man Sachen abschneidet, aussticht und so. Und diese Sachen ist ja auch sinnvoll, dass die verwertet werden.
Oder
das
so
heißt,
Pakete,
man kriegt sehr viel von allem.
Okay, dann würde ich sagen, einmal abbeißen, bevor wir
weitergehen. Iris ist aber sehr eindrucksvoll.
Ja, oder? Ist hoch Iris einfach. Ist ich meine, sind bestimmt 10 Zentimeter hier.
Um mehr, würde ich fast sagen. Das ist schon richtig gut. Schon na dann, gut. Wollen wir mal probieren.
Ja. Das Entscheidende ist ja hier, muss man sagen, ob das Verhältnis Säure zu Süße stimmt, ne? Mhm. Stachelbeeren sind halt einfach super. Mhm. War schon sehr süß. Doch, doch. Aber muss es auch sein, ne?
Muss es sein. Stachelbeeren sind ja eigentlich auch nur süß, wenn sie ganz frisch sind. Ich nehme aber auch an, dass die verarbeiteten Stachelbeeren, die hier zum Zuge kommen, das wird auch eine bestimmte Sorte sein, die gezüchtet ist. Für. Mhm. Also das ist auch was ich von einem Freund in der Küche gelernt habe, dass Pfirsiche aus der Dose, ne, so Kindheitserinnerungen, das ist eine ganz bestimmte Sorte, die nur dafür gezüchtet ist, dass sie in der Dose funktioniert.
Verstehe. Und ich habe aus Ihrem Buch zum Thema Stachelbeeren gelernt, dass ganz junge Stachelbeeren verwendet werden, damit die, glaube ich, sogar noch unreif sind, damit die,
die
besonders zart,
ne?
Genau. Ja, und auch nicht so stachelig, glaube ich, sind. Ne? Also sehr, sehr schön. Ihr Buch heißt Die Konditorei und ist im Christian Verlag erschienen, wenn ich das richtig sehe. Und, ach, danke schön, Mensch. Ich kenne es ja bisher nur als Ansichtsexemplar. Sehr schön. Ich kenne es ja bisher nur gar nicht in gedruckter Form, aber es ist natürlich sehr schön. Und ich finde toll, wie Sie das gemacht haben. Sie haben sich ja die Klassiker der Torten sozusagen rausgesucht. Mhm. Teilweise, ich glaube nicht bei allen, aber teilweise gibt es Reportagen dazu. Also wenn es Torten sind, die zum Beispiel an einem besonderen Ort besonders hergestellt werden oder daherkommen. Also beispielsweise die Marzipantorte, da sind sie nach Lübeck gefahren, ne, zum Niederegger, ist ja auch logisch. Machen ja auch das echt tolle Marzipan. Und dann haben sie zusammen mit ihrem Konditormeister immer eine modernisierte Variante gemacht. Und da sind wir, glaube ich, schon so ein bisschen beim Kern des Pudels. Nämlich so eine Konditorei wie hier, in diesem sehr Oldschool-Stil, die gibt es ja nicht mehr so häufig. Die sterben leider ja aus, muss man sagen. Ich meine, wenn man leider sagt, muss man immer sagen, es ist der Lauf der Zeit. Aber dieser Stil, den gibt es nicht mehr so oft. Und die Frage ist so ein bisschen, warum hat sich das eigentlich nie auf diese Weise erneuert, wie andere Dinge sich erneuert haben. Es gibt ja schon Orte, an denen man Kuchen konsumiert, die haben aber ja mit einer Konditorei eigentlich nichts mehr zu tun. Allein schon deswegen, weil es häufig gar nicht diese Vielfalt gibt. Also wir haben, glaube ich, schon mal gesprochen, Sie und ich, über zum Beispiel diese Trends dieser instagrammablen Cafés, wo es dann irgendwelche hoch aufgetürmten, mit Beeren und Blüten verzierten Dinge gibt oder Zimtschnecken, die 5 € kosten und sehr aufwendig aussehen. Aber dass man jetzt einen Ort hat, in dem man in dieser Vielfalt Getränke und Torten konsumieren kann und die auch dieses Handwerk pflegen, das gibt es ja nicht mehr so häufig.
Also das große Konditorei-Sterben, das klingt immer so pathetisch, aber das, die Ausdünnung, sage ich mal, die fand eigentlich schon in den späten 80er Jahren statt. Wenn ich so schaue in meine eigene Heimatstadt Aachen, da gab es sehr, sehr viele Konditorei-Cafés, weil Aachen eine sehr lange Tradition, was Süßspeisen angeht, hat, Süßwaren, also nicht nur Aachener Printen, sondern auch Reisfladen, aber auch einfach generell eine Affinität zu süßen Dingen ist deutlich anders als hier in Köln beispielsweise. Da gab es in meiner Kindheit sehr, sehr viele Cafés, so kleinere auch, kleinere eigenständige Konditorei-Cafés. Und die haben in den 90er Jahren einer nach dem anderen eigentlich zugemacht. Und ich glaube, das hat verschiedene Gründe, dass diese Wertschätzung dieses Ambientes, was wir beide haben, wenn wir hier sitzen, weil wir das irgendwie schön finden, weil es uns an unsere Eltern, Großeltern und so weiter erinnert, die war da einfach noch nicht da. Das war alt und oll und irgendwie, da ging man nicht mehr hin.
Aber das ist genau die Schwelle, ne? Nostalgie ist schön und irgendwann wird es Kult, aber dazwischen ist es uncool.
Genau.
Und das ist eine schwierige Phase.
Beispiel hier aus Köln ist Café Wahlen auf den Ringen, was eine Zeitreise in die 1960er, späte 1960er, würde ich vermuten, ist. Und ich meine Vermutung, es ist nur eine These, ist, dass das so überlebt hat, weil kein Geld zur Renovation da war, zur Renovierung in den 1980ern, als die anderen das alle gemacht haben. Hm. Und ja, das besteht immer noch. Das besteht seit Jahren mit der gleichen, mit dem gleichen Gerücht, dass es bald zumachen würde. Das hält sich über Jahrzehnte, läuft wie irre, ist vergleichbar mit dem hier ein bisschen anders, mondän. Also hier, ne, sieht man ja, das ist irgendwann in den, ich würde auch vermuten, 90ern nochmal neu gemacht worden. Wir haben das Café Osterspei auf der Luxemburger Straße hier, was ein schönes Beispiel ist, wie es weitergehen kann. Das ist ein über 100 Jahre altes Haus und das ist ein bisschen weniger mondän als hier. Das ist ein bisschen bürgerlicher, kleiner, also ein bisschen auf der Grenze zu Zollstock-Sülz gelegen. Und das dümpelte so ein bisschen vor sich hin und das haben vor 2 oder 3 Jahren zwei sehr junge KonditorInnen übernommen, Kevin und Lea, die da Klassiker machen, aber mit einem eigenen Twist und wo man einfach, das läuft wie geschnitten Brot, die machen, die präsentieren sich gut auf den sozialen Medien, die machen das einfach sehr, sehr gut und das läuft. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht die paar, die wir noch haben, wirklich auch überlegen können.
Aber wir reden ja auch von einem ganz spezifischen Ding, ne? Ich meine Patisserie an sich. Ist ja, boomt ja total. Ist ja, ne? Also das ist ja gar nicht mehr, was gibt es zum Nachtisch, Käseplatte oder Creme.
Aber ist das Patisserie, was ihr auf dem Teller
habt? Naja, nein, aber ich meine, also ist es nicht so, dass die Leute keine Lust mehr hätten auf Süßes oder auf aufwendiges Süßes, ne? Und also daran kann es ja nicht liegen, sondern es ist ja wirklich ein Ort, an dem du dich hinsetzt, der, wie soll ich sagen, also ich finde ja durchaus für alle Zielgruppen eigentlich quasi mehr oder weniger geeignet. Man kann hier mit Familien hingehen, man kann hier als alte Lady hingehen, man kann hier alleine sitzen und eine Zeitung lesen, wenn man mag. Aber es ist in keiner Weise hip. Es ist in keiner Weise versucht, es an einem Zeitgeist zu folgen. Ne? Und dieser Ort hier, an dem wir sind, Café Reichert, ist natürlich genau am Kölner Dom mit wahnsinnig vielen Touristen, die wahrscheinlich ja auch das ganz spannend finden, obwohl ich jetzt hier nicht so wahnsinnig viele Ausländer sehe, ehrlich gesagt, oder Menschen, die sichtbar Touristen sind, aber die es vielleicht ganz spannend finden, so diese deutsche Konditoreikultur vielleicht mal zu sehen. Aber naja, an anderen Orten hat es das vielleicht schwer, wenn es konkurrieren muss mit zum Beispiel einem schicken Coffeeshop, wo irgendwelche Muster in Milchschaum gezeichnet werden.
Das also hat auch was mit der Aufenthaltsqualität zu tun. Also wenn ich jetzt 2 Generationen zurück denke, meine Großmutter väterlicherseits, die traf sich mit ihren Freundinnen im Café. Und da blieb man dann auch den ganzen Nachmittag. Ne? Das war so die klassische Situation, wo die Damen den Hut aufbehalten, damit die Frisur nicht kaputt geht. Und die saßen da und haben entsprechend konsumiert auch.
Die waren dann schon, das war schon in Rente dann? Die waren
Ja,
ne?
Das,
also
genau,
das, die hatten Zeit quasi.
Genau, das ist Zeit, die man hat, die man da, also man sitzt da lange und
das ist vielleicht auch so ein Punkt, ne? Die Leute arbeiten alle. Die Frauen arbeiten jetzt alle.
Ja, und auch im Café arbeiten wir ja häufig. Ne? Also jetzt hier sehe ich keine Laptops, aber das wird es bestimmt auch geben.
Es gibt keine Steckdosen.
Auch das nicht, gucke mal gerade. Nee, sehe ich auch nicht. Also ich glaube, das hat was mit Zeit, die man bewusst irgendwo verbringt, zu tun. Ne? Und das ein klassisches Konditoreicafé hat einen Fokus auf dem Kännchen Kaffee, auf dem Stück Torte, das man isst und auf der Kommunikation mit anderen und auch das Regelmaß. Ne? Also jetzt hier nicht, aber wenn Sie sonntags mal hier sind und Sie würden Leute mal fragen, so ältere Damen und Herren, die hier rumsitzen, da gibt es bestimmt auch Leute, die seit 30, 40 Jahren hierher kommen, ne? Regelmäßig. Mhm.
Ja, und es hat was zu tun, damit sich was zu gönnen. Ne? Mhm. Also es ist ein, nicht Luxus, aber es ist ein Bonus oder ein, also es ist nichts Alltägliches.
Genau, es ist nichts Alltägliches und es ist aber auch ein statischer Ort. Ein Ort, von dem man eigentlich erwartet, dass er sich überhaupt nicht verändert. Und das sind die gegenwärtigen Cafés. Also wir haben vielleicht auch unser Lieblingscafé, wo wir eben unsere Kaffeelatte trinken, aber irgendwann wird es vielleicht auch langweilig und dann macht ein neues auf und dann geht man dahin. Ne? Und das sind Orte, die hier, die sehr statisch sind. Und das ist der große Unterschied zu diesem, ich nenne mal Zimtschneckenboom, den wir gerade ja auch haben, Und das sind Orte in der Ehrenstraße, hier haben wir mehrere davon, die sind auf Zeit angelegt. Die sind irgendwann wieder weg, weil dann der Pachtvertrag ausläuft und weil man einfach genug Geld mitgemacht hat mit diesem einen Produkt, was man hat. Das Produkt, was, glaube ich, auch handwerklich professionell entwickelt ist, aber was in dem Moment, wo es da aufgebacken wird, einfach nur eine Ware ist. Und hier, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute hier arbeiten, aber also hier werden schon noch mehrere Meister, Meisterinnen vermutlich sein, die diese Dinge so machen, wie sie hier in diesem Haus eben gemacht werden.
Hm. Ist das eigentlich was, von dem Sie sagen würden, man sollte es dem Profi überlassen, Torten backen? Also es gibt ja Rezepte in Ihrem Buch.
Ja.
Offensichtlich soll man, darf man.
Das ist immer die Frage. Also ich habe da lange mal mit
An manche Rezepte würde ich mich nicht rantrauen, sagen wir mal so.
Das ist ja eine Frage der eigenen Expertise und der eigenen Übung auch. Ja. Aber die grundsätzliche Frage, die ich mit einem befreundeten Koch auch immer wieder mal diskutiert habe, ist bei den Supper Clubs, also wo Nicht-Profis kochen für eine größere Gruppe von Gästen. Ist das eigentlich legitim? Nimmt man den Restaurants was damit weg? Oder und ich glaube, man muss das einfach als was anderes sehen. Also die Menschen, die unser Buch kaufen, haben vermutlich nicht vor, einen Kaffee aufzumachen. Wer weiß, vielleicht auch das. Aber man kann ja zu Hause eine professionelle Torte backen und trotzdem in ein Kaffee gehen, weil man die Atmosphäre schätzt. Insofern denke ich, ja, das muss demokratisch, also auch die Konditorei ist demokratisch in alle Richtungen offen. Sollte sie sein.
Na, es gibt ja vielleicht auch, also sagen wir mal andersrum. Ich glaube, wenn man nicht gerade ausgewiesener Hobbybäcker ist und sich intensivst damit beschäftigt, kann man vielleicht eine Torte ganz gut und kann die auch perfektionieren. Mhm. Aber dass man in dieser Vielfalt, wie man es hier zum Beispiel findet, qualitativ hochwertig backt, das ist eine hohe Kunst und das kann nicht jeder. Ne? Der eine kann gut mit Schokolade, der andere kann gut mit Baiser.
Und auch in der Quantität. Ne? Also es geht ja nicht darum, dass man alle 14 Tage mal eine Torte macht, sondern jeden Tag,
ja.
Was haben die hier für einen Umsatz? Wahrscheinlich 20, 30, ne, die man braucht.
Ja. Wie geht es denn jetzt weiter mit Orten wie diesen? Also Sie haben gerade ja schon gesagt, es gibt Beispiele von klassischen Konditoreien, die haben es geschafft, sich sanft zu modernisieren und sanft deswegen, weil es eben erwartet wird, dass man die schon noch als solche erkennt. Mhm. Was heißt denn das genau eigentlich? Geht es da um Optik?
Es geht auch um, ja, weiß ich gar nicht mal. Also das, was alle Leute immer so schön am Konditoreikaffee finden, dass es so altmodisch ist, weiß ich gar nicht, ob es das braucht. Weil dann dann müsste man es entweder nachmachen, wie das hier bei den Brauhäusern schon mal passiert, oder wir haben halt sehr wenige Orte, wo es sich erhalten hat.
Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die Serviererin. Ne? Mhm. Ich brauche nicht, dass die eine Rüschenschürze trägt. Die kann gerne ihr Portemonnaie aufbewahren, auch in der hinteren Hosentasche, wenn sie möchte. Aber was ich toll finde und bewahrenswert ist, dass es häufig in Cafés wie diesen noch eine Servicequalität gibt, die man woanders nicht hat, weil das gelernte Kräfte sind. Die wissen, wie das geht, denen fällt nichts um, die vergessen nichts. Ich finde das unglaublich, was sie sich merken teilweise. Und ich finde am schönsten eigentlich, wenn man in eins meiner Lieblingscafés geht, in Düsseldorf ins Café Heinemann, wenn die einem den Tee hinstellen, ich bin ja Teetrinkerin und das daher leid geprüft. Erstens, der Tee schmeckt da viel besser als überall sonst. Und zweitens, wenn sie einem den Tee hinstellen, sagen die, der ist jetzt seit 2,5 Minuten drin. Mhm. So, ne? Das heißt, ich weiß schon, wenn ich ihn kurz ziehen haben möchte, muss ich ihn jetzt gleich rausnehmen und wenn nicht, lasse ich ihn noch ein bisschen stehen. Das sind so die kleinen Details, wo ich mir denke, ja, da hat sich jemand Gedanken gemacht, das funktioniert für mich. Und das würde ich mir so überall wünschen. Und finde es aber auch besonders in solchen Cafés sehr bewahrenswert.
Das finde ich absolut bewahrenswert, weil es ein richtiger Beruf ist, den man gelernt hat, den man ausübt, ein Handwerk. Da bin ich aber pessimistisch, ob das sich erhalten wird, weil wir, also man muss davon leben können. Ne? Und wenn man als Unternehmer mit einem Café sagt, ich beschäftige ja mehrheitlich Studenten, weil die billiger sind, die kriegen das irgendwie hin, weil sie vielleicht noch andere Quellen haben, Einnahmequellen zu Hause oder BAföG oder was auch immer. Aber wenn man in einem Café als Servierer oder Serviererin arbeitet, muss man davon leben können. Mhm. Und das wäre natürlich etwas, wo man sich die Frage stellen muss, wo kommt das Geld her und diese Wertschätzung? Und das fängt natürlich beim Gast an oder nur bei den Menschen, die hierher kommen. Ist es mir wert, dafür mehr zu bezahlen, dass eben die Servicekraft mir sagt, der Tee ist so und so lange schon drin und der muss noch so und so lange?
Ja.
Und das, da sagen wir alle schnell immer, ja, das ist auf jeden Fall, das ist es wert. Aber die Frage ist, sind wir, gibt es eine kritische Masse, die auch bereit ist zu sagen, das mache ich, indem ich regelmäßig hingehe und dann eben auch dieses Geld, was es braucht, auf den Tisch lege.
Ja, ja, und ich glaube, der erste Unterschied ist mal, dass man es merkt. Dass man es selber merkt und dass man es auch mit dem Preis assoziiert und nicht einfach reflexhaft auf den Bon guckt und sagt, warum ist das hier so teuer? Mhm. Sondern dass man schon ein Auge dafür entwickelt, was ist denn Qualität, was bedeutet es denn eigentlich? Und dann auch natürlich für sich als Kunde Prioritäten setzt, was ist mir eigentlich wichtig? Ne? Also brauche ich das oder brauche ich das nicht? Ist ja eine legitime Frage, die jeder sich selber stellen kann. Ich glaube, dass man da öfter, also dass man dann hingeht und dass man das auch konsumiert, wenn man es mag und wenn man es einem gefällt und Klammer auf, wenn man es sich leisten kann natürlich auch. Das passiert, würde ich denken, fast von alleine. Ne? Also wenn ich mir überlege, wo ich gehe ich am Sonntag mit meiner Familie hin, dann weiß ich ja, wo ich welche Behandlung erfahre und kann dann auch entscheiden, ob ich das möchte oder nicht.
Ich gucke gerade mal auf den Zettel, der hier beim Kuchen dabei war. Der Haus Kuchen-Haustorte hier 6,60 Euro das Stück. Das ist natürlich ein ordentlicher Preis. Aber
Baiser kostet 6,20 Euro das Stück. Mhm. Stachelbeer Baiser.
Das ist ein Stück Handwerk.
Mit gar nicht so günstigen Ressourcen, die da drin stecken. Nee,
genau. Und was hier natürlich auch eingepreist ist, ist das gesamte Ambiente. Ne? Ja. Also ist die Servicekraft mit eingepreist, da ist ja alles mit drin. Und das muss man sich in der Tat erstmal leisten können. Die Frage ist aber auch, wie oft müssen wir uns sowas leisten oder wollen wir uns sowas leisten? Sie haben eingangs eben gesagt, dass ein Stück Kuchen ja auch was Besonderes ist, ne, was man sich gönnt. Und die Frage ist, gönnen wir uns jeden Tag ganz viele Dinge oder gönnen wir uns zwischendurch mal etwas, was hochwertig ist? Das ist eine Diskussion, die wir beim Fleischkonsum führen. Das ist eine Diskussion, die wir bei Obst und Gemüse führen. Ne? Also muss ich im Winter Erdbeeren haben oder nicht? Und ich glaube, das ist etwas jetzt mal auf einer ganz anderen Ebene, wo wir sprechen, aber was in Zukunft, da werden wir uns mehr Gedanken drüber machen müssen, ne? Also mit dem Klimawandel und allen Krisen und Herausforderungen, die wir gerade haben, müssen wir uns überlegen, was ist uns was wert, was geben wir dafür aus und auf was verzichten wir vielleicht auch zwischendurch mal, um uns solche Dinge leisten zu können.
Absolut.
Ja, also die Frage ist, muss ich mir jeden Tag eine Zimtschnecke irgendwo reinpfeifen oder reicht das, wenn ich einmal in der Woche irgendwo im Café ein Stück Kuchen esse?
Ja. In dem Buch, was Sie gemacht haben, gibt es ja zu verschiedenen klassischen Torten, also gibt es immer zu jeder klassischen Torte auch eine modernisierte Variante. Mhm. Können Sie das so ein bisschen unter einen Hut bringen, was Modernisierung dann oft heißt?
Also bei den Rezepten muss ich immer noch mal dazu sagen, die sind natürlich alleinig und ausschließlich von Matthias Ludwigs, weil ich da, das, sowas kann ich überhaupt nicht, ich kann Rezepte redigieren, aber ich kann sie nicht schreiben. Wir haben natürlich im Verlauf des Buches viel, viel darüber gesprochen, auch mit der Fotografin Jennifer Braun. Was machen wir da eigentlich oder was macht er und wie sieht diese Modernisierung aus? Und man kann sie eigentlich auf eine Konzentration auf das Wesentliche beschreiben. Also bei viele Rezepte, wenn man sie nebeneinander liegt, sieht man rein optisch schon, das ist kleiner geworden, das ist weniger, vielleicht ein bisschen dichter, kompakter. Sowohl was das Volumen angeht, aber auch was Aromen angeht und was einzelne Zutaten angeht. Und vielfach, hier geht das jetzt, bei Ihrem Stück, also bei meiner Torte, die ist jetzt nicht so sehr, aber bei Ihrem Stück, das ist noch so ein Wirtschaftswunder.
Ja, also ich habe, muss man ehrlich sagen, ich bin jetzt fertig, ich kann nicht mehr. Und ich habe gut 3 Esslöffel Meringenmasse liegen gelassen. Das ist mir so, ich bin jetzt durch.
Na, und aber das lecker. Sind Dinge, die kommen natürlich, das beschreibe ich in der Einleitung im Buch auch aus der sogenannten Fresswelle, ne? Also als es darum ging, irgendwie viel und häufig und massal irgendwie Kalorien zu sich zu nehmen. Ja. Das haben wir reduziert. Vielfach ist der Fettanteil auch reduziert, also es ist weniger gewichtig und weniger schwer und mächtig geworden. Bisschen frischer. Manchmal haben wir auch Aromen oder hat Matthias Aromen ausgetauscht. Also Vanille ist häufig jetzt Tonkabohne geworden, weil das ein bisschen, also es liegt gerade im Trend auch, aber es ist auch ein bisschen leichter, luftiger, grasiger von den Aromen her. Und so ist das alles ein bisschen schlanker geworden. Und das beschreibe ich im Buch auch. Es ist im Prinzip eine nachgeholte Entwicklung dessen, was das Restaurant in den 70er Jahren mit der Nouvelle Cuisine gemacht hat. Mhm. Ne? Wo man sich all diese schweren Soßen und gebundenen Dinge angeguckt hat. Aus Frankreich kommt natürlich und gesagt, das muss alles mal ein bisschen gelüftet werden. Und das versuchen wir im Buch auch.
Ja, aber dahinter steht schon der Gedanke, dass es das nötig hat.
Das denke ich auf jeden Fall, ja. Weil das ist einfach, Ernährung, Essen und Trinken, das, was wir mögen und das, was wir nicht mögen, ist immer auch an Zeitgeschmack gebunden. Und da haben wir uns schon ein bisschen weiterentwickelt von dem, was in den Nachkriegsjahren mal war.
Ja.
Na, und Konditorei oder die Sachen, die wir hier bekommen, gehen ja nochmal ein Stück weiter zurück. Eigentlich ja Erfindungen des 19. Jahrhunderts mit der Gründung eines deutschen Staates brauchte man halt auch ein gut bürgerliches Setting dafür mit Restaurants, gut bürgerlicher Küche, aber eben auch Dinge wie Konditorei, Klassiker. Ne?
Ja, die Konditoren entdecken ja auch das Eis für sich, ne? Mhm. Finde ich auch eine super spannende Entwicklung. Also ich weiß nicht, ob es das immer schon gab, aber kommt mir vor, als wäre das jetzt ein bisschen neuer, dass jetzt Konditoreis so ein Ding wird.
Das gehört irgendwie schon zusammen. Ich kann mich erinnern, so in den Konditoreien meiner Jugend war das immer Langnese, was irgendwo rumstand noch. Oder so eine
das
Karte.
Haben die nicht selber gemacht. Nee, dann.
Genau. Das ist jetzt aber, also weil es von den, so vom Handwerk ist es ähnlich. Mhm. Ne? Und Matthias hat ja verschiedene Läden hier, Schmelzpunktläden auch in der Stadt, wo er das schön zusammenbringt auch, also wo man sieht, dass das auch irgendwo zusammengehört. Aber es ist in der Tat auch ein Trend. Ne? Also ja. Es ist so ein Konditoreneis, ist so ein Merkmal.
Ja. Wie war denn jetzt die Kaffee-Reichert-Torte?
Die Kaffee-Reichert-Torte ist so, wie ich sie eigentlich erwartet hatte, also sehr solide und kompakt noch, ne? Also Buttercreme und diese Teigstücke drin. Mhm. Sehr lecker von Aromen her.
Was ist eigentlich Punsch? Ist das Rum?
Punsch ist eigentlich, jetzt muss ich sehr in meiner gastronomischen Expertise kramen.
Man sagt das
eigentlich,
immer so, ne?
Eigentlich ist das eine Geschichte, die aus dem indischen oder also britisch-indischen Kolonialgefüge kommt.
Die Briten.
Und
die
da geht es um heißes Wasser mit Gewürzen, Zucker, Alkohol und sowas ist das. Ne?
Okay, ja.
Und für uns ist das Punsch so ein heißer Alkohol, der kein Glühwein ist.
Aber mit Gewürzen.
Ja, genau.
Also ich fragte nur, weil ich wissen wollte, wonach es schmeckt.
Mhm. Das hat aber, also was hier sehr prononciert ist, ist ein Rumaroma.
Ja.
Aber das hat eigentlich sonst, glaube ich, wenig mit Punsch an sich zu tun.
Verstehe. Aber ist schon, und ein Aspekt, den wir jetzt vielleicht ein bisschen links liegen lassen, aber nicht unerwähnt lassen wollen, ist natürlich Alkoholkonsum in der Konditorei. Mhm. Durchaus, ja. Mhm. Also in den Torten haben wir gerade schon gelernt, die Auswahl wird stark eingeschränkt, wenn man keinen Alkohol zu sich nehmen will. Und das Eierlikörchen oder der Weinbrand gehörten früher auch dazu, zum Damenkränzchen.
Sowohl dazu als auch in den Torten ist eigentlich, also Alkohol wird schon viel als Geschmacksträger oder Aromenträger auch.
Ja, verwendet. Ja, ich wollte das jetzt auch gar nicht despektierlich sagen, aber abgesehen davon, dass es ein guter Geschmacksträger ist, ist es natürlich auch eine der charmantesten Arten und Weisen, sich am Nachmittag ein kleines bisschen Beschwingung zu organisieren. Also, wer Lust hat, an Ostern oder darüber hinaus mal die klassische Konditorei in der Nähe aufzusuchen, dem sei das wärmstens ans Herz gelegt. Schaut euch doch mal dort um, schaut mal, was es dort gibt, schaut mal, wie das Handwerk ist, schaut mal, wie der Service ist und geht ein bisschen in diese Welt hinein und überlegt doch mal, ob es das nicht vielleicht doch wert ist, dort regelmäßig mal hinzugehen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Johannes Ahrens.
Dankeschön, haben wir Mund voll.
Alles gut. Sie können auch ein bisschen den Mund voll haben. Ich frage Sie jetzt nämlich die gemeine Frage, die ich immer am Schluss frage. Nämlich, gibt es jemanden, den Sie nominieren möchten für ein Interview im Brunch-Podcast? Es kann jemand sein, der Gastronom ist. Es kann jemand sein, der Lebensmittel produziert. Es kann jemand sein, der sich auf andere Weise mit Genuss auskennt.
Ja, ich habe da natürlich im Vorfeld drüber nachgedacht.
Da Sie selber nominiert waren, waren Sie vorgewarnt. Manche Leute sind nicht vorgewarnt, das ist ein bisschen gemein.
Ich würde Ihnen jemand empfehlen, der also natürlich mit Essen und Trinken zu tun hat, aber auf eine sehr lange Geschichte zurückschaut. Das ist mein Freund, würde ich sagen, Wolfgang Flachs aus Aachen. Und der Wolfgang, ich glaube, er wird im nächsten Jahr 80, war lange Zeit Obermeister der Aachener Fleischer. Mhm. Kommt aus einer Familie, der Vater hatte, glaube ich, eine Würstchenmanufaktur in der Nähe von Aachen. Und das ist jemand, der sich seit Jahren mit unglaublichem Elan für die Erhaltung des Fleischerhandwerks einsetzt. Der unglaublich viel erzählen kann, auf dessen Kappe geht, dass zwei Aachener Wurstspezialitäten, nämlich die Aachener Weihnachtsleberwurst und der Öscher Puttes, was die Blutwurst-Variante aus Aachen ist, dass die mittlerweile geschützte geografische Angaben haben. Und das ist einfach jemand, der sehr viel erzählen kann und der einfach auf ein Lebenswerk zurückblicken kann.
Wunderbar. Auf ein Steak mit Herrn Flachs. Herzlichen Dank und vielen Dank fürs nette Gespräch.
Gerne.
Das war diese Episode von Rheinische Post Brunch. Wenn ihr mögt, hört doch einfach mal in andere Episoden in diesem Feed rein. Und ansonsten gibt es nächste Woche die nächste. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Vielen Dank fürs Zuhören. Am meisten Spaß macht Brunch, wenn man ihn mit netten Leuten teilt. Erzählt heute jemandem, den ihr kennt, von diesem Podcast. Danke.